Inside Schalke, die dritte Halbzeit, wird produziert vom Bierchen bitte, der Podcast. Und gesponsert von der Vereinten Volksbank. Und jetzt ab ins Stadion, zu Bratwurst und Bier. Viel Spaß mit Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Glück auf und herzlich willkommen zum 7. Spieltag Inside Schalke, Greuther Fürth. Heute wieder mal mit Pascal.
Glück auf.
Mir Enrico.
Ja, und heute, um die Dreierkette aufzufüllen, haben wir einen anderen Gast dabei. Der Kevin ist heute, wie er ja letzte Woche schon angekündigt hat, auf Hochzeit. Deswegen haben wir uns einfach gedacht, gut, füllen wir die Dreierkette mit seinem Stadionsitznachbar, dem Felix.
Glück auf.
Felix, damit die Zuhörer mal ein bisschen was von dir erfahren, erzähl mal ganz kurz, was berechtigt dich dazu, heute hier zu sitzen?
Warte, erstmal die Frage vorab, wie lange bist du Schalke-Mitglied?
Seit 2000, glaube ich, oder 2001. Boah. Also schon ein Stück weit.
Nicht schlecht.
Die zweite Berechtigung ist einfach, dass ich mir ja jedes zweite Wochenende die Scheiße vom Kevin anhören muss.
Wir jede Woche.
Ja.
Ja, man muss auch dazu sagen, du spielst hast über 20 Jahre Fußball gespielt. Bist tatsächlich auch der erste Spieler gewesen, den ich richtig trainiert habe. Wir haben ja damals Torwarttraining zusammen gemacht.
Ja.
Muss ich auch sagen, hat sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Also war wirklich eine schöne Zeit, wenn ich so zurückerinnere. einfach wie gesagt, um die Dreierkette aufzufüllen, dem Felix dabei. Man muss natürlich auch sagen, der ist jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen. Der hat auch ein bisschen Fußballverstand. Also das passt schon, um die Runde hier wieder aufzufüllen.
Ich denke auch.
Ja, danke.
Gut, Greuther Fürth. 1-0 geschlagen. Überragendes Spiel. Pascal, wie hast du das Spiel gesehen?
Ich habe gerade mit Felix schon mal so ein bisschen über das Spiel geschwatzt vor der Aufnahme. Und ich sag mal, das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen und das ist immer noch der 7. Spieltag und für mich sind das immer noch 15 Punkte, die wir haben für einen einstelligen Tabellenplatz. Aber all in all war das ein Spiel, wo du sagen kannst, so spielt ein Aufsteiger. Du spielst 85 Minuten den Gegner komplett an die Wand. Klar, offensiv fehlen noch ein paar Sachen, die Reingaben von rechts und links, oft am ersten Spieler hängen geblieben, Strafraumbesetzung auch ein bisschen fraglich, sag ich mal. Aber du hast Greuther Fürth wirklich nicht ein Zentimeter Luft zum Atmen gegeben. Du hast gespielt wie ein Aufsteiger und das sage ich aus einer einzigen Sache. Dieses Tor, was du gemacht hast, war so dermaßen erzwungen. Du hast gemerkt, die Mannschaft wollte sich für dieses Spiel belohnen. Und so wie das Tor am Ende gefallen ist, war das ja auch ein ganz klar erzwungenes Tor. Deswegen, also für mich, bin so begeistert gewesen gestern im Stadion und zurückblickend wüsste ich auch nicht, wann wir so gut gespielt haben.
Felix, gehst du mit?
Ja, war auf jeden Fall das beste Spiel der Saison. Muss gleichzeitig aber auch sagen, dass ich enorm erschrocken war, wie schwach Greuther Fürth aufgetreten ist.
Das war wirklich extrem.
Also nach den ersten 20 Minuten habe ich mir noch gedacht, boah, schade, dass du dich dafür nicht belohnt hast. Ich würde behaupten, 7-8 Bälle im Aufbau abgefangen. Das ist generell was im Spiel gewesen, was extrem aufgefallen ist. Torwart Böwing, zig Fehlpässe. Gleichzeitig aus der Innenverteidigung raus, die Abwehr meiner Meinung nach im Spielaufbau katastrophal und hat uns natürlich enorm geholfen, weil wir gerade auf dieses Pressing und gegen den Ball ja abzielen und konnten so viele Bälle abfangen, war echt hart, dass man dann nicht geführt hat und hatte immer noch den Gedanken, boah, die schießen so viele Tore, irgendwann kommen die wieder. Das war gar nichts von Greuther Fürth. Schalke hatte in 90 Minuten meiner Meinung nach den Gegner auf jeder Position dominiert und das macht halt Spaß, da kann man fürs Wochenende euphorisch sein. Beste Saisonleistung bisher.
Ja, gehe ich absolut mit. Bin da voll bei euch. Das Ding ist halt nur, man muss jetzt auch mal ehrlich sein, so viele Chancen gehabt, so viel den Ball gehabt, aber dann am Ende doch wenig umgemünzt.
Wenn man sich das ganze Spiel anguckt, glaube ich, dass du gar nicht so viele riesengroße Chancen hattest, ne? Also du hast viel gemacht. Viele Bälle von außen wurden sehr schnell abgefangen oder sind halt gar nicht erst zum Spieler gekommen. Viele Abschlüsse, die du hattest, wurden abgeblockt. Also diese unfassbaren Großchancen, wo man jetzt sagt, okay, du musst definitiv 1-2-3-0 führen, gab es gar nicht. Aber es hat sich halt wirklich falsch angefühlt, mit einem 0-0 in die Halbzeit zu gehen, weil du halt sehr viel Aufwand betrieben hast. Und ich glaube, das ist das, was uns noch fehlt. diese Durchschlagskraft im letzten Drittel, der letzte entscheidende Pass, dass der ankommt, die Abschlüsse, dass sie halt auch wirklich scharf aufs Tor kommen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich das ganze Spiel anguckt, Felix hat ja gerade auch nochmal gesagt, also du hast wirklich Fürth auf jeder Position dominiert, abgesehen von den ja jetzt letzten 5 Minuten, die glaube ich, oder mit den 8 Minuten Nachspielzeit, den letzten 10, 12 Minuten, was aber auch normal ist, ne, dass du am Ende des Tages diesen Sieg mit nach Hause nehmen willst, du wirst so ein bisschen fickerig, knallst die Dinger dann lang nach vorne, aber im Großen und Ganzen, ja, es fehlt halt vorne immer noch so ein bisschen die Synergie. Man merkt auch ein bisschen, der Gomez ist noch nicht ganz in dieser Struktur drin, habe ich das Gefühl. Du siehst zwar immer wieder Ansätze, aber das connectet noch nicht so ganz. Und ich glaube, ein ganz großes Problem ist, dass sich Musa Sylla sehr viel Druck, glaube ich, auch selber macht. Der hat ja eine Großchance gehabt in der zweiten Halbzeit, wo er es 2-0 machen kann, wo er auch den Ball, sage ich mal, so locker auf den Torwart einfach nur schießt. Und zentral, ich glaube, ne? Ja, genau, zentral auf den Torwart. Und ich glaube, der macht sich so viel Druck abzuliefern, dass halt solche Dinger dann einfach für ihn schwer werden.
Ja, da wollte ich gerade noch drauf hinaus. Glaubt ihr, dass das Selbstvertrauen in der Offensive fehlt?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Selbstvertrauen fehlt. Ich glaube, ein Stürmer nervt es extrem, wenn häufig dann auch drüber gesprochen wird. Ich glaube, auf jeder Pressekonferenz ist Sylla seit 6 Wochen das Thema. Stellt sich extrem im Dienst der Mannschaft, kommt seltener als davor die Saison zum Abschluss und kann mir vorstellen, dass der Frust da wächst. Ich muss sagen, mich als Fan nervt die Diskussion so ein bisschen. Man spielt sehr erfolgreich und jedes Mal kommt dieser kritische Punkt, ja, aber Sylla hat nicht getroffen. Man muss auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wir haben jetzt 3 Stürmer, wenn man erwartet, dass alle 3 Stürmer jedes Wochenende treffen, gewinnt man jedes Spiel 3-0. Das macht vielleicht Bayern München in der Bundesliga, aber ich glaube, die Erwartungshaltung sollte man da immer noch ein bisschen runterschrauben. Ich bin auch sehr positiv, was die Defensive angeht. Ich bin aber auch positiv, wenn man sagt, ey, wir haben da vorne 3 qualitativ hochwertige Stürmer und ein Tor werden die immer machen, dann gewinnen wir halt oft 1-0. Ganz ehrlich, nehme ich mit. Die letzten 2 Jahre waren Frust und ich glaube, jetzt darf man sich auch mal freuen. Ich fand es auch generell nicht so verkehrt. Ich glaube, die 3 sind da vorne noch nicht so eingespielt. Ich glaube, bei Karaman hat man aber zum Beispiel die letzten 3 Treffer schon sehr wahrgenommen, auch was den Spielaufbau angeht. Das wirkte schon, ja, deutlich, ja, was der richtige Begriff, gelassener, befreiter. Und da kann man positiv sein. Ich würde da gar nicht so ein großes Fass wegen Sylla und Gomez aufmachen. Da würde ich sogar sagen, ist der Punkt, wo Fürth gut war, wenn die den Ball verloren haben, wie gefühlt das ganze Spiel, müsste man mal die Statistik sehen, wie viele Schüsse geblockt wurden, ne? Weil ich glaube, in der ersten Halbzeit waren 13-0 Torschüsse. Zweite Halbzeit sah meiner Meinung nach fast ähnlich aus von unseren Torschüssen.
Also du hast insgesamt 24 Schüsse abgegeben.
Ja.
Davon kamen halt nicht viele aufs
genau,
Tor. Genau,
ne? Die wurden auch alle geblockt. Ich glaube, deswegen, das ist vielleicht der Punkt, den ich Fürth geben würde. Ich sehe auch Pascals Punkt, der Reingaben kam vor allem über Gantenbein, der meiner Meinung nach den Dänen easy überspielen konnte, mehrfach überspielen konnte.
Erstaunlicherweise, ja.
Was mir sehr positiv aufgefallen ist, lag vielleicht dran, dass gerade auf der anderen Seite Kuchai und Vitali Becker das Spiel bestimmt haben und immer wieder die Viererkette von denen einrücken musste und Gantenbein mal das 1-gegen-1-Duell hatte, was ja häufig in der zweiten Liga nicht so passiert. Konnte dann den Pass nie anbringen. Gefühlt war jeder Ball so auf dem ersten Pfosten und der war nie so ganz besetzt. Das ist ein Abstimmungsding. Ich glaube, ja, auch ich will gar nicht auf Gantenbein rumhacken, wie es die letzten Jahre passiert ist.
Da kommen wir gleich noch zu.
Oder das letzte Jahr. Man wünscht sich dann schon irgendwann, ey, schlag doch nicht jeden Ball auf dem ersten Pfosten, aber der spielt defensiv das Ding ganz gut runter, wirkt nicht mehr so nervös, macht nach vorne weniger Fehler. Ich glaube, man sollte jetzt noch nicht sofort erwarten, dass er Bäume ausreißt und jetzt nach vorne auch noch alles richtig macht, weil dann haben wir einen Uwe Jan zurück. Ich glaube, so einfach ist dann nicht, wenn man ja im letzten Jahr auch so stark kritisiert wurde.
Ja, definitiv. Ich würde mal sagen, wir haben die Stürme abgehakt. Wir gehen ein Stück zurück auf die Doppel-6-8. Elfhausi und Schallenberg. Pascal, bist du genauso begeistert wie ja wir alle eigentlich?
Also die WAZ hattet ja letzte Woche, glaube ich, das erste Mal angesprochen. Ich sage seit dem 2. Spieltag, glaube ich, Ron Schallenberg spielt endlich auf seiner Position und spielt endlich das, wofür er damals gekauft wurde. Der muss nicht irgendwie einen Aushilfs-Innenverteidiger machen oder der muss irgendwie 4 oder 5 Leute um sich herum kompensieren, die mit Fußball nichts zu tun haben. Und du merkst einfach, dass dieser Spieler so unfassbar stark und wichtig ist als Staubsauger, als Abräumer vor der Abwehr, der so viele Zweikämpfe gewinnt, aber so unauffällig dabei ist. Und Elfahusi brauchen wir nicht drüber reden. Der gibt überhaupt dem ganzen Spiel so viel Dynamik nach vorne, nach hinten. Der reißt so viele Kilometer ab. Also, ne, das habe ich letzte Woche gesagt, das habe ich davor die Woche gesagt. Diese Doppel-6 oder dieses Mittelfeld, was wir da haben, wie auch immer die jetzt gerade spielen, das begeistert für Zweitliga-Verhältnisse aktuell wirklich sehr. Vor allem, wenn man halt die letzten Jahre betrachtet, was wir da so rumlaufen hatten.
Gehst du mit Felix, ja, ne?
Ja, also Elfahusi, ich glaube, man hat es im ersten Spiel gegen Hertha schon wahrgenommen, warum er geholt wurde. Mittlerweile
nochmal einen Step nach oben gemacht. Ich
glaube, er hat gestern gefühlt 100 Ballkontakte, müsste man mal genau nachschauen. Im Defensivverhalten ist er da, grätscht auch mal einen ab. Im Offensiven, ich glaube, in der zweiten, dritten Minute geht er ins Dribbling gegen zwei Spieler, kommt zum Abschluss, schießt den knapp übers Tor. Ist ein kompletter Spieler und bei ihm trägt fast schon so ein bisschen dieses verlieb dich niemals in Leihspieler, auch wenn er keiner ist. Weil als Zweitligaverein, der einen guten jungen Spieler hat, weiß man, ey, so lange wird die Freude wahrscheinlich nicht über ihn sein.
Also wenn er weiter so spielt, dann...
Das muss man mittlerweile sagen. Ich glaube nicht, dass wir uns nächstes Jahr im Sommer immer noch so freudig über ihn unterhalten können, außer wenn wir da über eine Ablöse reden.
Das ist ja das Krasse bei diesem Spieler. Du hast wirklich für Zweitliga-Verhältnisse ein sehr gutes Gesamtpaket. Du hast einen Spieler, der kämpft, der grätscht, wenn es sein muss, aber gleichzeitig auch noch was mit dem Ball anfangen kann. Und ich habe mal geguckt, 81 Ballkontakte, hat 44 Pässe gespielt, davon starke 86% angekommen. Wenn man vor allem die Passquote der letzten Wochen sieht, hat sich ja auch einiges verändert im Spiel gestern.
Hast du auch die Zweikampfquote?
Hat 57% der Zweikämpfe gewonnen, 14 Zweikämpfe geführt. Und 13,17 Kilometer abgerissen. Das ist halt... Das ist
Pferdelunge par excellence.
Ey, Junge hat Bock.
Definitiv. Also da, wie du schon sagst, also ich glaube auch, wenn er die Saison so weiterspielt, muss man sich halt die Frage stellen, wie geht's nächstes Jahr weiter? Und dann sitzen wir hier wie wieder dieses Jahr und hoffen, dass wir irgendwie einen Spieler abgeben für sehr viel Geld, damit wir halt nicht alles abgeben, ne? Weil wenn du dir das jetzt mal anguckst, ich glaube, ein Vitali Becker wird interessant, wenn der die Saison so weiterspielt. Ein Elfahusi wird interessant, wenn der die Saison so weiterspielt.
Ja, Silla ist eh der Kandidat.
Dann muss man darüber nachdenken, was passiert mit einem Ron Schallenberg, wo der Vertrag ausläuft, wo ich ja auch sage, ey, verlängert den Vertrag mit dem, du weißt, was du hast, wenn er auf seiner Position spielt. Aber gut, lass uns mal nicht so weit nach vorne blicken. Am besten wäre natürlich, wenn du aufsteigst, weil dann hast du Argumente, warum die Spieler bleiben können. Ne?
Also Vitali Becker ist genau der Punkt, den hätte ich auch noch gerne angesprochen. Ich weiß nicht, ob du es auch bei dir siehst. Gefühlt hatte der wahrscheinlich annähernd auch um die 70, 75 Ballkontakte. Wenn man sich jetzt gerade die Linkslastigkeit in diesem Spiel anguckt, meiner Meinung nach die entscheidenden Faktoren über links.
Muss man aber auch mal
Kurucay
eben davor.
Meiner Meinung nach der Spieler des Spiels. Viele sehen, glaube ich, Elfahusi. Aber Kurucay leitet, glaube ich, auch das Tor ein Stück weit ein. Der Pass auf Karaman war überragend. Hatte gestern, glaube ich, auch sogar nach dem Spiel nachgeguckt, weil ich das Gefühl hatte, der hat keinen Ball verloren. Ich glaube, der hat eine Passquote von 93% gehabt. Leitet das Tor ein. Hat gefühlt jeden Zweikampf
so
gewonnen.
Gallig, geil.
Alles ging über die linke Seite. Ja. Boah, also wenn er jede Woche so spielt, weiß ich, warum die Braunschweig-Fans uns beglückwünscht haben, als Schalke den verpflichtet hat.
Hätte so aber auch keiner kommen sehen, ne?
In dem Ausmaß nicht, nein.
Also muss man schon ehrlich sein. Ja, da sind wir schon bei der Defensive angekommen. Ich glaube, auch da kann man niemanden einen Vorwurf machen. Alle durch die Bank weg gut. Leider Timo Becker verloren in dem Spiel. Verdacht auf Imbandverletzung. Also da hoffen wir auch, dass das jetzt nichts extrem Schlimmes ist. Ich habe gelesen, zwischen 6 und 12 Wochen soll sich sowas ziehen. Wäre natürlich für uns ein schwerer Schlag, das muss man schon sagen. Aber ich glaube auch Eihahn, wo der reinkam, hat das jetzt nicht verkehrt gemacht, oder?
Für also, das Alter, super Leistung. Ich war kurz nervös, als dann Becker am Boden lag.
Ja, ich glaube, jeder
Spiel,
von uns.
Glaube ich, die ersten 5, 6 Minuten so dominiert, dass man gedacht hat, boah, heute kann nichts passieren. Mhm. Und dann liegt auf einmal, sag ich mal, wahrscheinlich auch der Boss der Mannschaft auf dem Boden, schreit.
Kann man so sagen.
Da wird man ein bisschen nervös, aber super, super Spiel gemacht.
Warst du auch nervös, Pascal?
Ja, ich war nervös, weil ich wusste, wer eingewechselt wird. Und wenn man jetzt betrachtet, dass Eihan im ersten Spiel, wo er eingewechselt wurde, Katic halt den Apfel vom Hals gekriegt hat.
Stimmt,
das
war ja gegen Hertha, ne?
Und dann spielst du nochmal eine Minute gegen Magdeburg und die einzige Chance, die Magdeburg hat, ist, weil er da in dieses Laufduell irgendwie nicht richtig reingeht, Karius dadurch irgendwie gezwungen wird, rauszukommen, den Ball nicht richtig klärt und du fängst ja fast das... Also, er hat 3 Minuten bisher gespielt und hat 2 sehr, sehr unglückliche Aktionen gehabt, aber gestern das Spiel hat er wirklich souverän stark gespielt, wie man ihn aus der A-Jugend kannte. Man hat keine Nervosität gemerkt und da kommen wir dann halt auch wieder zu dem Punkt zurück, den ich halt seit Jahren irgendwo fordere, wenn du Talente ausbilden willst, ne? Hab halt ein sauberes Gerüst, dann kannst du einen jungen Spieler da reinschmeißen und da passiert nichts. Und er wusste ganz genau, ich habe einen Katic neben mir, ich habe einen Schallenberg vor mir, ich habe einen Karius hinter mir. Was soll mir denn passieren, wenn ich einen Ball verliere? Ich habe einen Torwart, der hält gefühlt alles dieses Jahr. Ich habe einen Innenverteidiger, der ruppt notfalls den Spieler weg. Und ich habe einen Schallenberg. Es wird sowieso nicht viel auf mich zukommen. Und du merkst halt einfach diese Leichtigkeit, sag ich mal, mit denen die jungen Spieler dann auf den Platz kommen können. Auch ein Sanchez wird später eingewechselt, wo du letztes Jahr gedacht hättest, boah, scheiße, bitte jetzt nicht.
Da wärst du auch nochmal nervös geworden.
Auch so, du kannst dieses Jahr einen Sanchez blind reinwerfen und der macht halt, der spielt halt seinen Dingen gut runter. Aber um nochmal auf Kurucay zurückzukommen, Felix, was du sagtest, ja, 94% angekommene Pässe.
Das ist brutal.
84 gespielte Pässe, also der hat auch nicht wenig gespielt. 100 Ballkontakte, also 97 Ballkontakte gehabt. Das ist...
Klar, wir hatten auch viel den Ball und haben hinten aufgebaut, also mehr als sonst, das muss man ja auch sagen, aber das ist schon bockstark.
Du merkst halt bei Kurucay ganz stark, oder du kriegst ganz stark das, was Miron Muslic halt angekündigt hat, warum er den Spieler haben wollte. Ne? Du hast ja sehr viel diese langen Diagonalbälle rüber auf dem Gantenbein. Hast ja gerade auch schon mal angesprochen, wie oft der 1 gegen 1 gegangen ist. Die Seite rechts war ja so oft komplett blank und dann kamen so viele Diagonalbälle so stark rüber. Oder auch Schnittstellenpässe einfach vorne in die Spitze, wo du dann halt einen Vitali Becker, einen Karaman oder auch einen Sillama hattest, der lang gegangen ist. Also ich habe auch vor allem in der zweiten Halbzeit Kurucay, der ja dann auch direkt vor mir gespielt hat, gesehen, der teilweise Bälle oder Spiele aussteigen lassen hat mit einer Leichtigkeit, wirklich unfassbar stark. Und wie du sagst, die wenigsten werden es wahrscheinlich gesehen haben, weil man immer dieses Spektakel mag und Defensivspieler werden ja sowieso sehr selten halt honoriert. Guck dir Weltfußballerwahl an oder so. Mhm. Die Leute wollen Tore, die wollen Dribblings, die wollen Übersteiger sehen. Deswegen ist ein Van Dijk wahrscheinlich auch kein Weltfußballer geworden, obwohl der über eine komplette Saison, glaube ich, 100% Zweikampfquote hatte. Aber Kurucay hat ein unfassbar starkes Spiel, sowohl im Aufbau als auch defensiv gemacht, muss man halt einfach wirklich so sagen.
Du sprichst gerade an lange Bälle und hat eine Passquote von 94%.
Da muss man mal nachmachen, ne?
Da muss man ihn loben. Gleichzeitig, ich meine, wir sind kein Fürth-Podcast, die können das gerne für sich aufschlüsseln. Was die Außenverteidiger von Fürth uns angeboten haben, war, also wenn wir das jede Woche so bekommen, dann verlieren wir kein Spiel mehr, ich glaube, das waren Itter und Dehn. Das war das Schwächste, mit Abstand Schwächste, was ich die Saison gesehen habe. Und ich habe mich schon stark gewundert, wie diese Mannschaft bisher Punkte sammeln konnte. Ja,
vor allem die beste Offensive der Liga war.
Das hat, glaube ich, auch einige überrascht, dass da nach vorne gar nichts kam. Da sehe ich aber das Problem eher wirklich in Defensiv rein, weil der Ball kam vorne nicht an. Wir haben Rigotta, den Klaus, Futgoy, das ist alles Qualität. Der Ball kam nie an. Der Einzige, der uns ein Stück weit irgendwann Probleme gemacht hat, war Julian Green, der eingewechselt wurde.
Mit seinen Standards halt
ganz. Jeder Standard ganz, ganz scharf. Du hast gemerkt, da kommt auch ein Spieler, der mal ins 1 gegen 1 geht, der die Ruhe hat, der ein bisschen erfahrener ist. Ist Rigotta auch, aber das hat nicht so vom Spielertyp gepasst. Da wurde ich nervös. Das war der einzige Spieler, der mir annähernd ein bisschen Sorgen machen konnte. Aber da war auch mein Gedanke, selbst wenn der irgendwie in der 85 das 1-1 macht, die Abwehr ist so anfällig mit dem Rückhalt der Zuschauer. Und da hatte man gestern auch wieder einen 12. Mann im Stadion. Hätte man wahrscheinlich auch irgendwie noch das 2-1 geschafft. Und man hat gerade nicht das Gefühl, als dass irgendwas die Mannschaft so ein bisschen aus dem Sattel werfen könnte. Ich glaube, die Generalproben dafür, dass das mal passieren könnte, kommen aber auch zeitnah. Also wenn man jetzt schaut, jetzt ist man sehr euphorisch, ich glaube, ein Auswärtsspiel an der Alm kommt, dann Hannover, dann zweimal Darmstadt. Das werden, glaube ich, spannendere Gradmesser als jetzt die Abwehr von Greuther Fürth, weil man hat auch gesehen, ja, die schießen 15 Tore. Man hat aber auch gesehen, warum die, glaube ich, 13, 14 Gegentore hatten. Ich glaube, eine offensiv eingespielte, gute Mannschaft gewinnt dieses Spiel sehr deutlich. Das muss man auch mal so sagen, ohne dass ich da die Euphorie bremsen möchte. Aber hätten wir jetzt, sag ich mal, flankenstarke Flügelspieler gehabt, wäre das, glaube ich, deutlicher geworden.
Ja, man muss schon sagen, die Innenverteidiger bei Fürth waren, glaube ich, die besten auf dem Feld von denen. Aber ja, wie du schon sagst, wenn da eine Mannschaft gekommen wäre, die eingespielt ist, dann gehen die damit mindestens 2, 3 Dinger nach Hause. Am Ende wurde es aber dennoch nochmal spannend, haben uns da am Ende fast vor Glück beschissen, aber hatten halt einen Torwart im Tor. Jetzt ist eure Paradedisziplin, Loris Karius.
Wenn wir über einen Spieler des Spiels reden, das ist jetzt vielleicht ein bisschen so salopp gesagt, weil der halt nur, sag ich mal, 5 Minuten in dem Spiel wirklich da war. Aber das sind wieder diese 5 Minuten, wo der Torwart dir am Ende des Tages die 3 Punkte mit festhält. Ob das jetzt der Kopfball am Ende gewesen ist, ob das dann auch die Flanken waren von gerade angesprochen Julian Green, die so stark teilweise reinkamen, wo aber Karius jedes Mal da war, ob er mit der Faust dran war, ob er mit der Hand dran war. Das ist so unfassbar wichtig und das gibt der Mannschaft am Ende des Tages so viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu sagen, ey, selbst wenn wir mal den Ball irgendwie nicht haben, da ist jemand da, der gibt uns so viel Sicherheit, wenn mal was passiert, wir brauchen keine Angst haben. Und das unterschätzen immer sehr viele in dem Moment, wo es halt nicht auffällt, wie ein Karius, der jetzt gerade da ist. Weil du spielst halt auch nur so gut, so locker, so befreit, wenn du halt von hinten an so eine Ausstrahlung alleine hast. Gehen wir doch mal zurück die letzten Jahre, wenn wir halt Torhüter hatten, die das nicht hatten. Ob das letzte Saison war mit diesem Torwartwirrwarr, ob es jetzt Hekeren mal war, der gespielt hat, ob es mal Hoffmann war. Aber du hattest so viel Unruhe, das hat sich durch die ganze Mannschaft gezogen. Nimm das Aufstiegsjahr mit Schwolo. Warum der gespielt hat, weiß bis heute keiner. Aber du hast einen Torwart, der hat keine Ausstrahlung. Und das bringt so viel Unruhe in die Mannschaft. Und jetzt hast du jemanden da hinten, der hat eine gewisse Aura. Und ich bleib immer noch dabei, mit Abstand der beste Torhüter der zweiten Liga. Das ist so unfassbar wichtig. Und ne, um zurückzukommen, für mich Spieler des Spiels gehe ich mit Felix mit tatsächlich, mit Kurucay, weil der so unfassbar stark gespielt hat. Und wie gesagt, die zweite Halbzeit habe ich gesehen. Und Karius mit dabei, wieder lange Bälle rausgeholt, die über die Abwehr gespielt werden. Wieder die Punkte festgehalten. Und ich habe ja eingangs auch schon mal gesagt, gezittert würde ich es jetzt nicht nennen, weil ich jetzt irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass Fürth jetzt so geisteskrank gefährlich wurde. Du bist halt einfach fickerig geworden. Und ja, da können wir das Beispiel nehmen, was Felix gerade gesagt hat. Ich glaube, bis auf Bayern München spielt da keine Mannschaft die letzten 5 Minuten das so gelassen und souverän runter. Das ist, glaube ich, normal im Fußball. Du willst halt Ergebnis mitnehmen und dann werden halt mal unnötige Bälle langgeschlagen, die du eigentlich halten könntest. Da wird mal ein Ball zum Gegner gepölt, obwohl dein Spieler ein paar Meter neben dir frei steht. Das ist halt so, ne? Und wir dürfen halt nicht vergessen, wo kommen wir her.
Ja, Karius, sehr solides Spiel. Ich glaube, die Szene am Ende habe ich gar nicht so im Stadion wahrgenommen. Ich habe nur gesehen, da kam der Kopfball, er hält ihn. Die Mannschaft hat ihn gefeiert, aber es war für mich jetzt nicht so ersichtlich, ob der Ball eingeschlagen wäre oder ob der direkt auf den Mann geköpft war. Aber es war wohl wirklich eine hervorragende Parade.
Ja, definitiv.
Ich gehe mit, was Karius angeht. Ich würde es gar nicht so sehr auf das Spiel beziehen bei ihm. Wir haben mit Abstand den besten Torwart der Liga, wenn er fit und selbstbewusst ist. Das ist jetzt gerade der Fall. Mhm. Man muss auch sagen, oft wird gemeckert darüber, dass man sagt, boah, die mediale Aufmerksamkeit, 60.000 Zuschauer ist auch manchmal ein Nachteil. Ich sag, wir kriegen einen Loris Karius als Schalke auch nicht, wenn wir nicht Schalke wären. Weil der würde bei keinem zu anderen Zweitligisten, hätte der voraussichtlich, wäre jetzt meine Einschätzung, ein Angebot angenommen, hat den Schritt gewählt, weil Schalke Schalke ist. Und das bekommt er jetzt, glaube ich, auch mit dem Lob von allen Seiten zurück. Man ist sehr froh, dass er da ist. Ist meiner Meinung nach auch, wäre er jünger, dann wird man bei ihm auch schon drüber sprechen, dass er nächstes Jahr nicht mehr da ist.
Absolut. Wieder zu null, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen.
Genau, das sehe ich halt als Mannschaftsleistung. Ne? Ich glaube, über Kartic haben wir gar nicht gesprochen. Der hat auch, also gefühlt kann man den im Kopfballduell nicht schlagen. Von dem her, ich sehe den Punkt. Man wurde alleine, weil er bei Flanken im Tor steht, nicht so nervös wie bei anderen in der Vergangenheit. Klar, ich gehe auch genau bei dem Punkt mit, wenn du jemanden aus, ja, in der Ausstrahlung hast. Zuletzt jemand mit so viel Selbstbewusstsein war, glaube ich, ein Freisel, der ein anderes Torwartniveau hatte. Glaube ich, auch sehr begabt mit Ball am Fuß war, aber ich glaube, das war ein anderes Niveau als ein Karius.
Musst du schon sagen.
Aber auch der hatte so viel Selbstbewusstsein und das macht was mit der Mannschaft. Und ich meine, mit Freisel ist man am Ende auch aufgestiegen. Gehört halt nicht unbedingt zu den Stärksten auf der Linie.
Gut. Fürth haben wir soweit abgehakt. Also ich glaube, da gibt's nicht mehr viel zu sagen. Wir haben die dominiert. Mit das beste Spiel der letzten Jahre von uns. 1-0 gewonnen am Ende. Glücklich, nicht glücklich am Ende. Kann man sehen, wie man möchte. Hätten auch den Lucky Punch kassieren können, dann stehst du da am Ende nur mit einem Punkt. Haben wir nicht. Wie geht's weiter? Die Alm ruft.
Ne, klar, ich habe am Eingangs gesagt, so spielt ein Aufsteiger. Aber das ist jetzt nur auf dieses eine Spiel bezogen gewesen. Ne? Du dominierst den Gegner und belohnst dich am Ende dafür. Das ist das, was du machen musst, wenn du aufsteigen willst. Ob das jetzt manchmal Spiele sind, die du einfach nur ziehst, die 50-50 Spiele, oder ob das dann die Spiele sind, wo du gegen Gegner spielst, der hinten drinne steht, und du ziehst es dann am Endeffekt mit so einem Tor des Willens, was es ja dann im Endeffekt auch war vom Porat. Bielefeld ist halt auch wieder so ein Spiel, was halt
eklig,
schwer einzuschätzen ist. Die verlieren letzte Woche 3-1 zu Hause gegen Fürth, wo du dir denkst, ey, Fürth hat bei uns nicht einmal aufs Tor geschossen.
Wie?
Jetzt fährst du selbst nächste Woche nach Bielefeld. Aber es ist halt, ne, das sind halt so Floskeln im Fußball, die du immer kriegst oder die immer gesagt werden. Wir als FC Schalke haben jetzt 15 Punkte, meiner Meinung nach immer noch für einen guten einstelligen Tabellenplatz, den wir uns als Ziel gesetzt haben. Wir werden wahrscheinlich noch Spieltage haben, wo wir 1, 2, vielleicht auch 3-mal hintereinander verlieren werden. Die Situation wird aber eine andere sein. Du stehst dann nicht mit dem Rücken zur Wand und sagst, scheiße, wir sind schon wieder da unten drinne, sondern wenn du jetzt mal ein Spiel verlierst, bist du trotzdem irgendwo noch oben beziehungsweise in dem oberen Mittelfeld. Und ja, du musst einfach von Spiel zu Spiel gucken. Du musst gucken, dass du deine Leistung abrufst. Ich würde gar nicht so sehr auf den Gegner gucken. Klar musst du dich natürlich irgendwo auf den Gegner einstellen, gar keine Frage. Aber du musst halt deine Leistung abrufen. So, und wenn die Abwehr so sicher steht, wie sie aktuell steht, dann nimmst du definitiv einen Punkt mit. So, das ist halt einfach Fakt, weil wenn du zu null spielst, dann verlierst du das Spiel nicht. Das ist halt im Fußball so.
2 Euro ins Phrasenschwein.
Und Ich mache mir auch gar nicht so die Sorge, wo wir gerade über die Stürmer gesprochen haben. Jetzt hast du einen Silla, der nicht getroffen hast, du hast einen Gomez, der nicht getroffen hat, du hast einen Karaman, der nicht getroffen hat. Aber du hast halt noch so viele andere Spieler, die immer für ein Tor gut sind. Jetzt hat's einen Porat gemacht. Du hast aber auch einen Vitali Becker, der immer mal wieder andeutet, aus der zweiten Reihe zu schießen. Du hast einen Elfahusi, der immer mal wieder Chancen bekommt. Oder ob's Standards sind. Haben wir jetzt im Spiel gar nicht drüber gesprochen. Wir haben, glaube ich, was waren das, 10, 11, 12 Ecken gefühlt gehabt. Wir haben viele Freistöße gehabt. Nicht eine gefährliche Aktion, wenn man darüber mal redet. Da hatten wir schon andere Spiele gehabt. Da ist definitiv noch Verbesserungspotenzial. Aber ich finde so einen Blick aktuell aus unserer Sicht sehr schwierig. Ich freue mich, wie es aktuell läuft. Ich nehme das gerne mit, so wie es läuft. Und ja, bin glücklich, wenn wir da nächste Woche einfach wieder eine gute Leistung abliefern. Wenn die Null steht, wie gesagt, nehmen wir definitiv einen Punkt mit. Aber wir dürfen auch weiterhin immer noch nicht vergessen, ne, wo kommen wir her? Lass uns das Ding ganz langsam angehen. Lass uns das nicht overpacen. Und wenn wir dann am 30. Spieltag da oben stehen, dann können wir sagen, ja, ey, jetzt wollen wir das Ding auch wirklich ziehen, aber...
Ja, aber was erwartet uns in Bielefeld?
Das Bielefeld ist ja die Frage. Also, um da mal einzugreifen, ich glaube, in Bielefeld erwartet uns eine Mannschaft, die unsere Stärken neutralisiert, beziehungsweise ähnliche Stärken hat wie Schalke. Sehr laufstarke Spieler, haben, glaube ich, auch neben Elfahusi den laufstärksten Spieler der Liga. Mir fällt der Name gerade nicht ein.
Den habe ich auch nicht auf Lager.
Genau, man,
Pascal vielleicht.
Im Zentrum. Ich weiß, wie er aussieht, der Name fällt mir gerade nicht ein. Das ist eine Mannschaft, die viel läuft, die meiner Meinung nach kein üblicher Aufsteiger ist, sonst schlägt man auch nicht zu Hause 4 Bundesligisten letztes Jahr im Pokal, die auch dieses Jahr schon gezeigt hat, dass es kein üblicher Aufsteiger ist. Ich würde aber damit mitgehen, wenn die Null steht, dann holen wir was. Ich glaube, wenn Schalke gegen Bielefeld in Bielefeld die Null hält, dann gewinnt Schalke. um zum Punkt vom Anfang zu kommen. Wir haben vorne drei Stürmer, die alle treffen können. Man kann nicht erwarten, dass alle drei immer treffen. Ich glaube aber, solange die Null steht, werden wir die Spiele gewinnen.
Aber Mael Korbos, um deinen Spieler zu nennen.
Danke. Es ist eine ähnliche Truppe. Was wir, glaube ich, dieses Jahr in der zweiten Liga so vom Spielansatz noch gar nicht so häufig hatten. Von dem her bin ich da gespannt. Ich gehe aber mit Pascal mit. Selbst wenn ein Spieler mal unentschieden ausgeht, du musst nicht in der zweiten Liga jedes Spiel gewinnen. Wenn du dann ein Heimspiel gewinnst und holst auswärts ab und zu einen Punkt, mit 60 Punkten steigst du am Ende auch auf. Aber ich glaube, der Ansatz sollte jetzt auch noch gar nicht sein, dass man über einen Aufstieg spricht. Da kann man noch ein bisschen warten. Man spielt jetzt zwei Auswärtsspiele, beide meiner Meinung nach sehr schwierig oder auch mit die schwierigsten Auswärtsspiele, die vielleicht in der Saison kommen könnten. Mit so einem Spiel in Bielefeld, Aufsteiger, Euphorie, laufstark und danach gegen Hannover. Ich bin froh, dass wir dann das Heimspiel gegen Darmstadt haben, die aktuell Tabellenführer sind, gestern auch wieder gewonnen haben.
Liedberg, ne? Das ist ein Phänomen, der Typ.
Ich habe da jetzt schon Angstschweiß, dass Schalke die beste Defensive gegen Darmstadt immer noch hat. Und auf einmal kommt der Typ und nach
15 Minuten.
20, 30 Minuten hat er einen Doppelpack und du fragst dich, wie dir geschieht. Ne? Aber ich glaube, da haben wir alle ein bisschen posttraumatisches Erlebnis.
Stimmt. Ja. Das Spiel werde ich auch nie mehr vergessen. Ne?
Ja, auch das Rückspiel nicht, meine ich, oder?
Nee, da haben wir nicht 2-0, glaube ich, in Darmstadt.
Oh. Nein, aber es kommen stark Gegner auf uns zu. Ich sag aber, jeder Schalke-Fan sollte sich jetzt wirklich auch mal die ganze Woche freuen darüber, wie der ist.
Einfach Zustand genießen, gerade ist, genau, ja.
Weil das fühlt sich gerade sehr, sehr gut an. Das mit dem Trainer fühlt sich sehr, sehr gut an. Es gibt eine klare Struktur. Es gibt einen klaren Fahrplan. Ich glaube, von außen der Wahrnehmung kommt auch von Baumann ein ganz, ganz klarer Plan rüber, der auch gewillt ist, harte Entscheidungen zu treffen zum richtigen Zeitpunkt, wenn es nötig ist.
Sehr gute Überleitung, Felix.
Das gefällt mir gerade sehr, sehr gut, auch in der Außendarstellung, selbst wenn wir jetzt 5 Punkte weniger hätten.
Und da sind wir bei dem Punkt.
Ja, aber bevor wir zu Ben Manga kommen, wo du drauf ansprechen willst, lass uns mal kurz das Ding rund machen. Ich finde das gerade ein bisschen schade, dass so viel noch genörgelt wird bei Schalke. Du hast es ja am Anfang auch schon mal gesagt, Felix, die Diskussion nervt dich. Ein Silla trifft nicht, ein Gomez trifft nicht. Karaman hier bisschen noch nicht so im Spiel, wie man es sich wünscht, wobei der gestern wirklich ein bärenstarkes Spiel gemacht hat.
Das Younes-Thema.
Nee, das Younes-Thema,
genau. Der war übrigens im Kader gestern.
Dann frage ich mich jedes Mal, ey Leute, wo waren wir letztes Jahr gewesen? Wir wären, wenn die Saison 2 Wochen länger gegangen wäre, abgestiegen. Zu 100% wären wir abgestiegen. Und wir müssen einfach mal jetzt, wie du schon sagst, den Ist-Zustand genießen. Selbst wenn du mal 1, 2, 3 Spiele nicht gewinnst, das einfach mitnehmen. Gut, die Frage ist immer, wie verlierst du ein Spiel am Ende des Tages? Wie spielst du unentschieden am Ende des Tages? Aber wenn du halt bei dem bleibst, was du jetzt gerade hast, dieser Kampf, diese Einstellung und vor allem auch dieses Mannschaftsgefüge, was du hast, dann sei wirklich glücklich damit und guck, dass du am Ende des Tages, ja, das Beste natürlich mitnimmst, wenn es am Ende ein Aufstieg ist. Ey, ich glaube, keiner wird Nein sagen. Aber du willst halt irgendwo erstmal eine gefestigte Mannschaft, du willst einen Fahrplan und du willst eine Struktur und das siehst du endlich mal wieder. Du hast nicht diesen kopflosen Hühnerhaufen, wo du keine Synergie merkst, sondern du hast endlich mal wirklich eine Struktur, wo du von Woche zu Woche auch wirklich einen Progress siehst und es immer wieder besser wird. Ja, und dann trifft der Stürmer halt nicht. Ja, dann macht's halt der Porat oder es macht halt irgendjemand anderes. Aber das ist halt aktuell Meckern auf sehr hohem Niveau mit dem Vergessen, dass wir letztes Jahr fast in die dritte Liga abgestiegen sind. Und ich bin da voll und ganz bei dir. Nimm den Ist-Zustand mit. Sei glücklich mit dem, was du hast. Sei happy. Und vor allem dankbar dafür, dass es halt jetzt wirklich so ist. Weil ich glaube, das war jetzt wirklich so mit einer der letzten Patronen, die wir im Magazin noch hatten, was wir jetzt mit Frank Baumann gezogen haben. Und das gefällt mir aktuell, wie es läuft. Aber am Ende des Tages abgerechnet wird es dann, wenn es mal dunkler wird, wie es dann ist, ne? Wie dann die Mannschaft ist, wie dann der Trainer ist, wie dann der Vorstand ist, wie die sich dann schlagen. Aber ich nehme es dankbar mit, aber irgendwo dann doch noch ein bisschen Euphorie gebremst, weil wir sind am 7. Spieltag. Enrico, du wolltest gerade schon ein Thema ansprechen und ich denke, das war der Knall der letzten Woche. In Anführungsstrichen Knall. Ich habe das ein bisschen anders gesehen, aber...
Der Perlentaucher ist aufgetaucht. Ben Manga musste Schalke verlassen.
Hat mich nicht überrascht, ehrlich gesagt.
Nee, mich auch nicht.
Ich glaube, er hat auch intern und extern einen kleinen Maulkorb bekommen. Man hat's
wirkt doch immer unglücklich, so ja, die ganze...
Man hat's im Sommer schon so ein bisschen mitbekommen, wenn immer wieder Thema war, wenn Baumann mal befragt wurde, was seine Vorstellung ist, wie man Spieler verpflichtet, wie man Kader zusammenstellt, wie Scouting laufen soll. Da ging es viel ums Thema Datenanalyse, systemrelevante Spieler zu verpflichten. Ja. Das wirkte schon immer so nach mit so einem kleinen Geschmäckle in Richtung Ben Manga, weil Ben Manga ja ein Typ ist, der auch in der Vergangenheit, ich glaube bei Watford, bei Frankfurt war, der davon gelebt hat, eben nicht auf solche Tools zu setzen, sondern ist jemand, der sich selbst mit den Spielern austauscht, zu Spielen reist, sein Scouting-Team nach Argentinien zum Sanchez schickt und eben auf so Sachen weniger Wert legt. Und man muss ja auch sagen, er hat erfolgreiche Spieler gescoutet. Als Führungskraft war er weder bei Frankfurt noch bei Watford wirklich erfolgreich.
Und auf Schalke halt auch nicht.
Und auf Schalke auch nicht. Ne? Meine Wahrnehmung aus dem Jahr ist, ich glaube, er hat ein gutes Verständnis von Scouting, was aber überhaupt nicht zum Plan von Schalke passt. Ich fand auch immer wieder komisch, was für Dinge frühzeitig rauskamen, bis er auf einmal den Maulkorb verpasst bekommen hat. Vielleicht auch intern gar nicht mehr so eingeweiht wurde, dass Sachen überhaupt nach außen sickern konnten. Und Frank Baumann, kurz und knapp, macht das meiner Meinung nach hervorragend. Man merkt da einfach die Erfahrung. Also schickt den 2 Wochen wahrscheinlich in den Urlaub, bereitet alles vor, hat einen klaren Plan. Die Sache geht raus an die Öffentlichkeit mit Ben Manga. Sofort kommt ein Artikel, weswegen, warum, ohne nachzutreten, zum Zeitpunkt, wo du gerade dein Spiel gewinnst und alle happy sind. Meiner Meinung nach, wie Schalke und Frank Baumann das gemacht haben, 1+. Die Entscheidung an sich, da sind wir, glaube ich, nicht nah genug dran, ob das fair war oder ob es ein Knall war. Meiner Meinung nach wirkt es nicht so. Ich glaube, da passen einfach die Seiten nicht mehr wie vorher. Schade ist die Abfindung, ja, aber da muss man auch sagen, zeigt ja auch ein Selbstbewusstsein, wenn man dann trotzdem so eine Entscheidung frühzeitig trifft und nicht irgendwie auf eine Winterpause wartet, um es bestmöglich moderieren zu können.
Ich habe da also zum Beispiel auch ein konkretes Beispiel mit Kurucay. Den wollte zum Beispiel Ben Manga überhaupt nicht verpflichten. Baumann hat sich dann dagegen entschieden, auch der Vorstand, die ganzen Gremien da, und haben ihn dann doch geholt. Und am Ende muss man halt sagen, keine schlechte Entscheidung.
Also ich finde es schwierig, jetzt auf irgendwelche expliziten Sachen einzugehen, weil ich glaube, alles das, was gerade geschrieben wird, sehr anti-Ben Manga ist. Diese Kurucay-Geschichte, die stand ja geschrieben, ich glaube, bei der Bild. Dann stand, glaube ich, auch, dass er El Fawzi nicht haben wollte.
Richtig.
Dass Katic irgendwie nicht im Gespräch war, sondern irgendwelche Spieler, die Schalke sich nicht leisten konnte. Ist natürlich auch immer die Frage, du hast halt jetzt eine Seite der Medaille, die Wahrheit liegt wahrscheinlich wieder irgendwo in der Mitte. Was ich einfach an dieser Entscheidung gut finde, ist, Frank Baumann hat am Anfang gesagt, er guckt sich jeden an, jeden Mitarbeiter im Verein und möchte selbst entscheiden, was passiert. Hat ihn jetzt entlassen, weil er gesagt hatte, er ist damit nicht zufrieden und hat aber auch explizit gesagt, wir gucken uns jeden einzelnen seiner Scouts jetzt nochmal explizit an und entscheiden dann von Person zu Person, brauchen wir den oder brauchen wir den nicht. Und ich glaube, das Problem, was Ben Manga hatte, sind 2 Dinge. Das erste ist das, was du gerade schon mal angesprochen hast, Felix. Ben Manga ist wahrscheinlich ein sehr guter Scout, wenn er scouten soll. Alles, was mit Verantwortung zu tun hat, geht über seinen Kompetenzbereich hinaus und ist nicht mehr das, was er kann. Er ist sehr unglücklich aufgetreten, wenn es um öffentliche Auftritte ging. Die Interviews von dem, die waren wirklich absurd schlecht und haben mehr Unruhe gestiftet als alles andere. Und wie du schon sagst, Schalke möchte auf dieses datenbasierte System zurückgreifen. Da haben die auch eine Datenbank. Weiß einer von euch zufällig, wie die heißt?
Ich weiß nicht, wie die heißt, aber ich weiß, dass die da in der Vergangenheit draufgesetzt haben, das wieder eingefroren haben, jetzt wieder mehr draufsetzen. Und das passt natürlich gar nicht zu Ben Manga.
Jetzt bin ich gespannt.
Stat Libuda.
Nein, ehrlich jetzt?
Finde ich gut.
Auf jeden Fall ist das, glaube ich, aber auch einfach die Zukunft, ne? Dass man sich Spieler erstmal scoutet über Statistiken, weil die Statistiken lügen am Ende des Tages ja auch, ne, nicht in dem Sinne, wenn es halt jetzt um Spielerprofile geht, die du suchst. Und ich denke, wenn sich ein, zwei Spieler herauskristallisieren, wirst du auch nicht darüber hinaus oder darüber davon wegkommen, rauszufahren und dir den Spieler vor Ort anzugucken. Aber erstmal musst du natürlich schon irgendwo Spieler haben, wo du sagst, die sind für mich interessant, und du fährst nicht mehr so blind raus und guckst mal hier, guckst mal da, sondern du suchst dir Spieler raus und guckst dir die Spieler an. Du musst ja auch mit den Spielern Gespräche führen. Du musst gucken, wie reagieren die auf Spielen, wie verhalten die sich im Mannschaftsgefüge. Das muss ja alles irgendwo, das Menschliche kannst du ja über den Computer nicht rausfinden. Aber wenn ich jetzt mal mir die Arbeit von Ben Manga angucke, wenn wir sagen, Ben Manga hat Spieler verpflichtet, das war ja einiges. Gut, vieles, was ihnen, sag ich mal, positiv angeheftet wird, sind hohe Vertragserlöse, aber die sind eigentlich nicht über Ben Manga gekommen, sondern das sind Spieler, die hatte Schalke vor Ben Manga, Ödraogo, Keke Top, Mörkin und sowas. Das sind Spieler, die sind ja nicht über Ben Manga gekommen. Ein Silla, muss man sagen, ist ein klarer, guter Griff von Ben Manga gewesen, 100%.
Gehe ich mit, ja.
Und was auch man nicht vergessen darf, Loris Karius ist über Ben Manga gekommen. Das ist ein sehr, sehr guter Transfer gewesen. Das Problem beim Ben Manga ist meiner Meinung nach einfach, du hast keine Aufgaben für diese Person aktuell, weil diese Person zu teuer ist und selbst das, was er macht, einfach ein Regal oder zwei Regale zu hoch ist für Schalke. Schalke muss Spieler finden, die noch niemand anderes sieht. Das ist unser Transferbudget. Du musst Spieler finden, die hat niemand auf dem Schirm. Das heißt, du bist nicht bei jungen Talenten, sondern du bist noch mal LVC. Eine Schiene darunter, wo du sagst, ey, das ist, nee, nicht mal, es geht nicht mal um Spieler wie LVUSI, der in der dritten Liga bewiesen hat, dass er Fußball spielen kann, sondern wenn es um Talente-Scouten geht, musst du in Bereiche gehen, wo du sagst, das ist kein Talent, sondern der hat Potenzial, ein Talent zu werden, um dann ein guter Profi zu werden. Du musst noch eine Stufe tiefer gehen. Und das ist halt unfassbar schwer, weil wir haben nicht dieses Budget, ein Talent zu kaufen, weil die kosten mittlerweile schon 1, 2, 3 Millionen. Guck dir den Sanchez an, der hat 1,5 Millionen oder so gekostet. Das ist für uns zu viel, wenn wir darüber nachdenken, 2, 3, 4 Talente zu kaufen. Und dann bist du halt bei Spielern wie einem Salazar, wie einem Bayindir, wie
Remmert.
Nimm Remmert.
Von Manga.
Und ich denke, die wirkliche Arbeit von Ben Manga können wir in 2, 3 Jahren bewerten, wenn wir sehen, was ist aus einem Spieler wie Bayindir geworden, was ist aus einem Spieler wie Salazar geworden, Sanchez auch, was ist aus einem Spieler wie Sanchez geworden, der ja langsam kommt, und einem Peter Remmert. Und wenn du in 3 Jahren da Spieler hast, die entweder sehr viel Geld gebracht haben oder ein sehr guter Bestandteil der Mannschaft sind, kann man immer noch sagen, okay, Ben Manga hat keine schlechte Arbeit gemacht in dem, was er gemacht hat, aber da kommen wir dann auch wieder zu dem, was Felix gesagt hat, es passt aktuell nicht zu dem Weg Schalke 04, weil Schalke braucht Spieler, die jetzt gerade da sind und den Verein stärken und die jetzt gerade ein sicheres Gerüst geben, um dem Verein erstmal wieder ins ruhige Gewässer zu führen. Und das hattest du nicht. Du hast halt aktuell nicht die Zeit, Spieler zu scouten oder zu kaufen, denen du 2, 3 Jahre Zeit gibst. Und wenn wir uns die Saison letztes Jahr anschauen, hast du so viele Spieler gekauft und trotzdem hat ein Kaminski gespielt, der wahrscheinlich der schlechteste Verteidiger der Liga war, trotzdem bei uns in der Mannschaft noch der beste Verteidiger war. Du hast einen Ron Schallenberg IV spielen lassen, weil ein Sanchez nicht sicher genug war, weil ein Wasinski nicht sicher genug war.
Ja, und wir brauchen ja nicht nur auf Spieler gehen. Ich würde mal sagen, die Trainerentscheidungen, die sind ja auch fragwürdig gewesen.
Ich fand schlimmer den Trainerumgang als die Entscheidung.
Case. Und da kommen Wanderen. Wir aber
wieder bei Ben Manga an, was die Führungsqualitäten, glaube ich, angeht. Weil daran ist es vor allem gescheitert in der Vergangenheit. Ich meine, der wurde auch entmächtigt auf Schalke.
Zum Beispiel, da war ja auch...
Dass der Hauptpunkt, Pascal hat es perfekt angesprochen, ist, das, was Ben Manga machen will, ist nicht das Regal Schalke. Und ich glaube, andersrum ist aber auch das, was Ben Manga machen will und wie er sich sieht, ist nicht seine Kernkompetenz. Und ich glaube, da muss er für sich einen Weg finden, wie er damit umgeht. Ich glaube, man sollte auch einfach selbst ein Stück weit seine Stärken erkennen, weil das ist schon sehr stark aufgefallen. Und ich glaube immer noch dran, dass Ben Manga Talente finden kann, die ein anderer nicht findet. 100%. Aber sein Weg ist ein ganz anderer, als den Schalke gehen möchte. Und da sagt unser Trainer Miron Muslic immer wieder, es gibt einen ganz klaren Plan. den Weg gehen wir. Und ich glaube auch, dass ein Frank Baumann die Sprache so spricht. Und wenn jemand sagt, ey, den Weg möchte ich nicht so mitgehen, dann ist doch super für alle Seiten, dass man sagt, ey, dann beenden wir es hier sofort. Schalke zahlt die Abfindung. Ich glaube, mit den 800.000 Euro kann er gerne nochmal 2 Wochen Urlaub machen. Ich habe da gar kein böses Blut in seine Richtung.
Nein, ich glaube, keiner von
uns. Falls das so wirkt. Nein. Ich glaube einfach, es passt nicht. Es ist häufig daran gescheitert, als er eine Führungsrolle hatte. Aber er ist ein hervorragender Scout, das hat er oft genug bewiesen. Von dem her, ich glaube, für alle Seiten ein Win, außer vielleicht bei der Außendarstellung von Ben Manga, was dann im Nachgang über die Bild-Zeitung und ähnliche Blätter ging. Da kann Schalke sich aber nichts vorwerfen, weil das kam nicht von Schalke, sondern da gab es einfach Differenzen. Und ich glaube, auch ein Spieler wird ja merken, wenn dich der Kaderplaner, Scout oder wie er dann am Ende Nachwuchskoordinator genannt wurde. Es klang schon sehr auch nach Degradierung. Deswegen war es kein Knall für mich. Es wurde kurz daraus versucht, einer zu machen. Dann haben alle dazu sich geäußert, dass sie sich nicht wundern. Und dann war das Thema vom Tisch. Und ich glaube, nächste Woche spricht da keiner mehr drüber.
Gut. Ich habe auch direkt gesagt, also für mich war das jetzt nichts, was irgendwie Unruhe gebracht hat. Das war für die Medien halt gefundenes Fressen, ne? Klar, Schalke gewinnt, du wirfst einen Verantwortlichen raus. Aber auf der anderen Seite sage ich auch, das ist das, was jedes Unternehmen macht. Wenn du für eine Person, die sehr hoch dotiert in deinem Verein sitzt, keine Aufgabe hast, dann musst du dich halt von dieser Person trennen. Und ich glaube, das ist einfach ein sauberer Cut gewesen, der, ja, für mich war es schon, also es redet ja eigentlich schon keiner mehr drüber, wenn man ehrlich ist. Und worauf ich gerade nochmal drauf zu sprechen kommen wollte, wenn man sich das anguckt, die Spieler, die jetzt verpflichtet wurden, Kurucay, Stammspieler, Katic, Stammspieler, Vitali Becker sollte verliehen werden, hat Muslic sein Veto eingelegt, Stammspieler, El Fawzi, Stammspieler,
Timo Becker.
Gomez, Stammspieler, Timo Becker, Stammspieler und auch ein Finn Porat ist sehr nah mit Gantenbein an der Startelf dran. Das heißt, du spielst dieses Jahr mit 6 Leuten, die du verpflichtet hast, oder auf jeden Fall mit 5 Leuten in der Startelf. Und letztes Jahr hast du so viel Spieler verpflichtet und du hast eigentlich mit derselben Schrottelf gespielt, die ein Jahr davor eigentlich auch schon schlecht war, und hast dann halt erwartet, es kommt was Besseres, obwohl du halt keine neuen Spieler hattest. Dementsprechend.
Aber das ist ja auch einfach zu argumentieren. Diesmal wurden Spieler verpflichtet, die ins System passen, die zum Trainer passen, die zur Spielweise vom Trainer passen. Und das war ja in der Vergangenheit nie der Fall.
Charakterlich passen, auch ein ganz wichtiger
Punkt,
glaube ich. Da sind Spieler, die, glaube ich, das richtig geil finden, für Schalke zu spielen. Das merkt man. Da wachsen wirklich auch Identifikationsfiguren ran. Ich glaube nicht, dass ein Porat wegen dem Ben Manga kam, sondern da wird wahrscheinlich auch ein bisschen Timo Becker geholfen haben. Und das ist auch so eine Verpflichtung. Wäre der nicht gekommen, hätten wir jetzt gerade ein paar Punkte weniger, weil gegen Bochum weiß ich nicht, ob wir das Spiel gewinnen, wenn der nicht die Murmel da reinlegt.
Ja.
Oder ich sage extra Murmel, weil er halt so ein bisschen reingetrudelt ist.
Und gestern macht
er auch das Tor. Meiner Meinung nach können die beiden sich da gerne mit Gantenbein und ihm immer wieder austauschen und je nach Gegner und Situation entscheiden. Vielen Dank, Timo Becker, dafür. ich glaube, ansonsten wäre das nicht zustande gekommen. Vielleicht kommt ja im Winter noch der Skripski.
Hätten wir auch nichts gegen.
Der würde uns mit seiner Individualität schon auch sehr gut stehen. Aber ich bin auch nicht unzufrieden mit den dreien, die wir da vorne aktuell haben. Und es ist auch nicht mehr so, dass man sich ärgert, wenn Lassme reinkommt, sondern man weiß, der Muslic weiß, ihn einzusetzen. Und wenn er reinkommt,
könnte jetzt einen Grund haben. Ja.
Der nutzt halt seine Stärken. In der Vergangenheit wurde, glaube ich, aus Lassme oft was gemacht, was er nicht ist. Dadurch wirkte er auf uns nach außen katastrophal. Jetzt haben wir einen Trainer, der, glaube ich, Spieler nach Stärken einsetzt. Deswegen spielt Younes nicht, weil seine Stärken nicht zu dem passen, was aktuell gebraucht wird. Aber wie er auch gestern gesagt hätte, wenn man führt, knacken muss, hat er in der Pressekonferenz gesagt, war es eine Option, auch für 10, 15 Minuten Younes zu bringen. Und da bin ich sehr zuversichtlich.
Gut, sind wir soweit durch. Ich glaube, wir haben nichts mehr auf der Agenda. Doch eine Sache noch. Ist hier klassisch oder auch vielmehr schon fester Bestandteil des Podcasts, der Spieler des Spiels. Ihr habt ja schon eure Favoriten genannt, aber jetzt will ich eine endgültige Entscheidung haben.
Und einen Tipp gegen Bielefeld brauchen wir auch noch,
genau.
Felix.
Für mich ist Kurucay. Und ein Tipp gegen Bielefeld. Ich gehe einfach mal mit, dass nochmal die Null steht und einer der drei da vorne wird treffen. Und mir ist es echt scheißegal, wer von den dreien. Auch wenn danach in der Pressekonferenz wieder das Thema aufkommt, dass zwei von den drei nicht getroffen haben.
Also 1-0?
1-0 für Schalke.
Würde ich fast mitgehen. Also ich würde auch sagen 1-0 und Spieler des Spiels. Ich springe auf den LVC-Zug auf. Unglaubliche Leistung meiner Meinung nach. Und ja, Pascal, jetzt bin ich gespannt, was da kommt.
Ich habe es ja gerade schon gesagt, also ich habe Kurucay die zweite Halbzeit spielen sehen und er hat teilweise Aktionen so unfassbar lässig und cool da wegverteidigt. Ganz, ganz geiles Spiel, auch wenn ich halt auch dieses Spektakel mag, aber der hat so geil gespielt, so sicher. Für mich Kurucay Spieler des Spiels, aber ich möchte auch bitte darauf aufmerksam machen, wir haben den mit Abstand besten Torwart der zweiten Liga, der auch gestern wieder mit die drei Punkte festgehalten hat und so wichtig für die Mannschaft ist. Tipp für Bielefeld hätte ich tatsächlich vornherein auch 1-0 gesagt für Schalke, aber da wäre ja langweilig, wenn wir alle dasselbe tippen, deswegen sage ich 0-2.
Boah, vielleicht würde ich, um deinen Karius noch ein bisschen einzubinden, sagen, aktuell Karius der beste Schalker der Saison. Ich glaube, damit schließen wir es ganz gut ab, weil er in jedem Spiel auch diese Leistung zeigt und jetzt in dem nicht so sehr gefragt war, aber
ja, weil Torwart hast du es ja immer, ne? Du bist manchmal.
Also wenn du 90 Minuten nichts draufkriegst, dann bekommst du so einen Ball drauf, der dann schwer zu halten ist.
Klasse.
Der rutscht halt häufiger durch, als wenn du das ganze Spiel beschossen wirst.
Wenn du warm geschossen wirst.
Ja.
Ist halt wirklich so.
Gut, dann erstmal vielen Dank, Felix, für deine Teilnahme an unserem Podcast, für die Ergänzung der Dreierkette.
Ja, sehr gerne.
Ich habe nichts mehr zu sagen. Ach, folgt uns auf Social Media, wie Kevin immer so schön sagt, Instagram, unsere Webseite www.inside-schalke.de, auf Facebook. Ja, ich glaube, das war's, ne?
MySpace.
Ne, das haben wir noch nicht.
Okay. Alles klar.
In dem Sinne, Glück auf.
Glück auf.
Ciao, Kakao.